Guten Morgen auch nochmal von mir. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich habe eben mit dem Bernhard hier vorne überlegt und festgestellt, ich habe noch nie an einem Sonntagmorgen hier bei euch in der Hohentorfsgemeinde gepredigt. Ich war schon oft in eurer schönen Kirche und wir haben hier so manchen Gebetsabend und Abend im Rahmen der Evangelischen Allianz verbracht. Aber sonntags morgens kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass ich schon mal hier gewesen wäre. Insofern ist das Premiere für mich und ich freue mich und danke euch, dass ich kommen durfte. Der Burkhard hat mir, das habe ich gerade entdeckt, ein kleines Dankeschön hier hingelegt. Eine Tafel Merci mit einem riesengroßen Dankeschön. Das freut mich. Ich weiß noch nicht, wo ich das jetzt hinlegen soll. Ein bisschen Platz braucht man ja auch. Heute vor 29 Jahren bin ich hier in Bremen als Pastor angefangen in der Paulusgemeinde. Heute ist also 1. Oktober vor 29 Jahren. Heute vor 27 Jahren ist unser Sohn Ben Joshua geboren worden. Die sitzen jetzt gerade beim Frühstückstisch und feiern Geburtstag. Aber die haben mich gehen lassen, als ich sagte, dass der Burkhard mich gefragt hat, ob ich für ihn einspringen kann. Und das habe ich gerne zugesagt. Für die, die mich nicht kennen, Ingo Bröckel, ich bin, wie gesagt, seit 29 Jahren Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Bremen-Habenhausen tätig, erst als Jugendpastor und mittlerweile Pastor für Gemeindepflege. Ich sage mal, ich mache all das, was die anderen nicht machen möchten. Oder aus den vielen Jahren, die ich jetzt schon da bin, hat sich ein großes Betätigungsfeld entwickelt. Wir nennen das Gemeindepflege und da fühle ich mich auch sehr zu Hause. Gemeinsam mit eurem Pastor Burkhard Ahlers bin ich Vorsitzender der Evangelischen Allianz hier in Bremen. Das ist mir ein Herzensanliegen, dass wir als Christen in dieser Stadt zusammenkommen, zusammen beten, zusammenstehen. Und die Hohentorfsgemeinde war immer Vorreiter, wenn es darum ging, auf die Straße zu gehen, Evangelium zu verkündigen. In Wort und Tat mit guten diakonischen Initiativen, aber auch dem evangelistischen Einsetzen. Und wir wollen das am Dienstag, diese Tradition, aufnehmen. Ihr habt ja, habe ich eben erfahren, am Dienstagabend keine Bibelstunde mehr. Dann lade ich euch alle herzlich ein. Kommt zum Marktplatz. Dort feiert die Evangelische Allianz einen Dankgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit. Das ist ja ein Feiertag, aber abends um 18 Uhr wollen wir da auf dem Marktplatz zusammenkommen und öffentlich bekennen, dass Jesus der Herr ist. Damals war die Wiedervereinigung ein Ergebnis aus Gebeten und Kerzen, so hat man es dann später ja gesagt. Es hat sich durch die Gnade Gottes und durch die Gebete der Menschen in der ganzen Welt ereignet, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Und wir feiern am Dienstagabend ab 18 Uhr bis 19.30 Uhr einen Dankgottesdienst. Also herzlich willkommen, dabei zu sein, wenn euch das möglich ist. Die mit den Rollatoren haben einen Vorteil, die haben gleichzeitig auch einen Sitzplatz. Wenn ihr nicht kommt und habt eine Oma mit Rollator, dann holt euch den Rollator, dann habt ihr auch einen Sitzplatz. Aber das werden wir da für Gott feiern, das aus Dankbarkeit. Ich habe diesen Psalm 100 ausgesucht, er passt so schön zum Erntedankfest, das heute ja Land auf Land ab gefeiert wird. Ich selber bin groß geworden in einer Einrichtung der Diakonie, mein Großvater war Gärtnermeister, mein Papa war Gärtner, mein Onkel war Gärtner, mein Zwillingsbruder ist Gärtner geworden und wir haben in einer Einrichtung der Diakonie, vielleicht ist einigen von euch Bethel bekannt, gelebt und gearbeitet mit behinderten Menschen, mit Senioren, 12 Seniorenheime, Krankenhäuser und mein Großvater war da für die ganzen Ländereien und die Kühe und die Schweine zuständig. Das hat mein Vater übernommen und so war Erntedankfest immer auch so ein Tag, wo dieses wir pflügen und wir streuen, haben wir eben gesungen, auch tatsächlich vor Augen war. Da wurden die Erntewagen gepackt, erst die Pferdewagen, später die Traktoren. Und dann ging eine Parade durch ganz Bethel und durch das Johannesstift in Bielefeld. Und wir haben alles zusammengetragen, was der Boden hergab und konnten feiern. Heute wissen junge Leute gar nicht mehr, wo die Milch herkommt. Und man kauft ja im Lebensmittelladen ein oder lässt sich das kommen, dass da ein ganzer Weg von Pflügen und Streuen dahinter steckt, von Saat und Ernte. Das ist vielen ja gar nicht mehr so bewusst, aber ich bin so groß geworden und so war schon von Anfang an in meinem Leben so Erntedankfest und die Dankbarkeit gegenüber Gott ein wesentlicher Bestandteil meines, ja, Lebens auch. Das gehörte dazu wie Weihnachten und Ostern, auch wenn ich damals Jesus noch nicht persönlich kannte. Aber ich muss sagen, dass so mein Aufwachsen in der evangelischen Kirche und auch in den Traditionen einer Familie, die noch gottesfürchtig war, auch viel Grundlage gelegt hat für mein heutiges Glaubensleben. Und insofern möchte ich mit uns gemeinsam diesen Psalm 100, ist ja ein kurzer Psalm, ein bisschen betrachten. Und vielleicht inspiriert es euch auch wenn ihr ihn wahrscheinlich gut kennt. Ich lese ihn noch einmal. Ihr habt ihn eben schon einmal gelesen, ihr habt ihn jetzt eben noch einmal gesungen. Also es ist jetzt schon das dritte Mal, spätestens jetzt die Ohren aufspannen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt doch, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ich bete nochmal mit uns. Wir danken dir für dein heiliges Wort, du großer Gott, und bitten dich jetzt, komm, du Geist der Wahrheit, und offenbare uns, was du uns zu sagen hast aus diesem Wort, zum Leben und zur Gerechtigkeit, in Jesu Namen. Amen. Etwas salopp überschrieben habe ich diese Predigt mit wenn schon, denn schon. Und die Idee dahinter ist, dass es gute Gründe gibt, die uns eigentlich begeistert dastehen lassen sollten, begeistert sein lassen sollten und unser Gotteslob und unseren Dienst prägen sollten. Wir Christen haben einen guten Grund, viele gute Gründe, um von Gott begeistert zu sein. Nun weiß ich, dass bei einigen Leuten schon das Wort Begeisterung im Zusammenhang mit Kirche etwas verdächtig erscheint. Vor ein paar Wochen war ich mal wieder im Weserstadion und das war das erste Mal seit, ich bin zweimal im Jahr vielleicht im Weserstadion, immer dann, wenn mal jemand eine Karte über hat oder sagt, komm mal mit. Da habe ich keine Eigendynamik, aber es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie diese Fußballfans, was die alles auf sich nehmen, um rechtzeitig in ihrem Stadion zu sein. Wie früh die schon losgehen, von weit her zum Teil anreisen, was die sich das kosten lassen, um 90 Minuten diese vielen Füße um einen Ball herumtanzen zu sehen und in den meisten Fällen ja gar nicht so erfolgreich. Und trotzdem kommen sie 14 Tage später schon wieder, geben wieder viel Geld aus. Ich habe manchmal den Eindruck, und wenn ich sie dann da jubeln sehe und anderthalb, zwei Stunden Fahnen schwenken sehe, grölen höre und jubeln, wenn ein Tor fällt, dann denke ich mir, diese Begeisterung, diese Leidenschaft wünsche ich mir auch für Kirche. Und die finde ich bei vielen Christen nicht. Da verzichtet man schon auf den Kirchgang, wenn es regnet, weil nur 10 Parkplätze da sind und die oft belegt sind, kommt man vielleicht gar nicht, wenn man zu spät losgefahren ist. Und es gibt so viele Gründe, dass diese Leidenschaft und diese Begeisterung auch unter Menschen, die eigentlich viel Grund haben, begeistert und leidenschaftlich zu sein, abebbt. Ich finde, es ist so viel Routine und so viel Langeweile auch unter Christen und in Gottesdiensten, und ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Begeisterung und dass dieses Jubeln und Jauchzen, was im Weserstadion passiert, auch mal wieder unsere Kirchen erfüllt, dass wir vor Freude lachen und klatschen und aufstehen und jubeln und jauchzen, nicht weil ein Tor gefallen ist, nicht, weil unsere Heimmannschaft mal wieder in der Tabelle über der Mittellinie steht, sondern weil wir doch gute Gründe haben. Und darum fange ich meine Predigt heute mal von hinten her an. Wir sind ja aufgefordert, in diesem Psalm zu loben und zu danken. Und die Begründung dafür steht ganz hinten. Wenn schon, denn schon. Der für seine Gott ist tot Überzeugung bekannt gewordene Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Eigentlich hätte er es besser wissen müssen, denke ich mir, denn Nietzsche, das wisst ihr vielleicht, wuchs in einem evangelischen Pfarrhaus auf. Sohn eines evangelischen Pfarrers in Sachsen. Nach seiner Konfirmation besuchte er bis zum Abitur ein kirchliches Begabteninternat in Naumburg. Aus nächster Nähe sozusagen hat er christlichen Glauben und christliches Leben in seiner Jugend miterlebt. Aber überzeugt hat ihn das, was er gesehen hat, alles nicht. Im Gegenteil. Im Christentum sah er seinerzeit eine sinnentleerte, lebensfeindliche Religion und Religiosität. Später wurde er, das wissen wir von seinen Schriften, leidenschaftlicher Bekämpfer des Christentums. Und ich frage mich, was ist da schiefgelaufen? Wie kann das sein? Mit vielen anderen bin ich überzeugt, dass wir Christen doch eine gute Botschaft zu verkündigen haben, dass der christliche Glaube auf dem Wort Gottes basiert und da wird uns so viel Gutes und Lebenswertes und Wichtiges, Unverzichtbares verkündigt. Die gute Nachricht für eine sonst hoffnungslos verlorene Welt, Evangelium, Entschuldigung, heißt gute Nachricht, ein Evangelium der Freude, ein Evangelium des Lebens, ein Evangelium der Hoffnung und der Rettung von Sünde und Tod, der Hoffnung über den Tod hinaus auf das ewige Leben, das Gott uns schenken möchte. Vor allen Dingen aber auch eine gute Nachricht über die Liebe Gottes, die allen Menschen zugesprochen wird. Ich bin überzeugt, dass die Kirche, also nicht die Institution, sondern die Kirche, die Schar der weltweit herausgerufenen Kinder Gottes, Auftrag und Verantwortung haben, diesen Gott zu bekennen und diesen Auftrag zu leben, ihn zu bezeugen und ein Leben zu führen, das auf ihn aufmerksam macht. Wegweiser auf ihn sollten wir sein. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich Christen kennengelernt habe, damals als 15-Jähriger. Und ich so in meiner Suche nach Wahrheit und in meinem zwar traditionell geprägten evangelischen Christsein das Leben noch nicht gefunden hatte. Und dann traf ich Menschen, die Jesus kannten. Und ich habe mich gefragt, was haben die? Die hatten eine innere Ausstrahlung. Die hatten eine tiefe Freude und trotz mancher Entsagung und Schwierigkeiten einen Glauben, eine Hoffnung, eine Zuversicht. Das hat mich tief berührt. Und über dieses Christen-Kennenlernen bin ich zu Jesus Christus gekommen. Habe ich ihn kennengelernt. Also, Christen haben gute Gründe, um von Gott begeistert zu sein, ihn zu loben und ihm zu dienen. Diese ganzen Imperative, jauchzet, dient, kommt, erkennt, geht und dankt, die können uns unter Druck setzen oder aber sie fordern uns heraus und sie führen uns in das, was Gott uns mit diesem Wort, was der Psalmist uns in diesem Lied auch mit auf den Weg geben möchte. Wir haben gute Gründe zur Begeisterung. Ich war mal in einer Gemeinde, da war ich selber erschrocken, als ich etwas sagte, was in der Bibel steht, und plötzlich sagte einer, Halleluja! Und dachte, huf, oder Amen! Und dann merkte ich, der hat das so richtig miterlebt. Der hat sich mitgefreut und hat mit seinem Amen gesagt, ja genau, wir haben Hoffnung. Halleluja. Ich komme zu dem letzten Vers. Das habe ich angekündigt. Ich zäume die Predigt jetzt von hinten auf. Und dieser Vers beginnt mit einem Wort. Denn. Denn der Herr ist freundlich. Und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Jetzt seid ihr dran. Diesen Vers werde ich öfter heute in der Predigt zitieren und ich möchte gerne, dass ihr ihn mitsprecht. Das sichert mir auch, dass ihr wach bleibt. Wenn ich also sage, denn, dann können wir alle miteinander einstimmen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Hatte eigentlich alles so schön auch auf Bildern geplant, lange Zeit verbracht, um eine Präsentation zu erarbeiten, aber das klappt heute mit dem Beamer nicht. Insofern müsst ihr so mitmachen. Also machen wir es gleich nochmal. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Das klappt auch so. Hat auch 2000 Jahre Kirchengeschichte ohne Beamer geklappt. Das kriegen wir hin. Also dieses Denn. Das Denn des Glaubens. Das Denn, dieses Wort, das begründet, warum der Psalmist uns in den ersten Versen dann auch mit Imperativen auffordern kann und zum Handeln herausruft. Dieses Denn des Glaubens. Immer wenn wir das in der Bibel entdecken, ein Denn oder ein Darum, dann sollten unsere Ohren so gespitzt sein, weil hier dann etwas sehr Praktisches, etwas sehr Wichtiges und Lebensnotwendiges ausgesprochen wird. Denn dieses Wort Denn gibt uns immer eine Erklärung, eine Begründung für das, was wir tun sollen. Wen haben wir vor Augen? Wenn wir beten, wen haben wir vor Augen, wenn wir Gottesdienst feiern? Der Psalmist gibt uns hier ein Gottesbild. Er stellt uns Gott vor. Wir sollen ja keine Bilder von Gott machen, aber natürlich dürfen wir Wahrheiten über Gott uns vor Augen führen. Wen haben wir vor Augen, wenn wir beten? Welchen Gott haben wir vor Augen, wenn wir um etwas bitten? Der Psalmist gibt uns hier Einblicke in sein Gottesbild. Gott ist freundlich und gut, denn der Herr ist freundlich. Gott ist freundlich, er ist uns freundlich und gut zugewandt. Gott ist alle Zeit gut. Wir haben in den Freizeiten, die wir früher durchgeführt haben mit den Jugendlichen, morgens schon beim Aufstehen, egal wie das Wetter war, unsere Parole war immer, Gott ist gut. Und dann haben alle gesagt, alle Zeit. Und dann habe ich gerufen, alle Zeit ist Gott gut. Er ändert sich nicht. Gott ist freundlich und gut, der Gott, an den wir glauben. Meint es gut. Wir leben von seiner Güte, von seinem Gutsein. Nicht von unserer Gerechtigkeit, nicht von unseren Anstrengungen, nein. Von seiner Güte und Liebe. Freundlich und gut ist er. Dieser Gott ist, auch das lesen wir, nie enden wollend gnädig. Das heißt, er ist verlässlich. Das, was er sagt, sagt er nicht aus einer Laune heraus, sondern das meint er auch in jedem Moment unseres Lebens und seines Daseins. Der ewige Gott verändert sich nicht. Er ist verlässlich in all seinen Aussagen, seine Gnade nie enden wollend. Und seine Wahrheit für und für. Er ist immer wahrhaftig und treu. Er wird uns nie, wie wir Menschen das so gerne tun, nur Halbwahrheiten sagen. Er wird uns nie ersparen, auch in tiefe Dunkelheiten unseres Lebens hineinzugucken, uns zu überführen von Sünde, uns zu korrigieren, da wo wir uns verlaufen. Er wird immer wahrhaftig sein und wahr und ändert sich nicht. Das ist für uns, die wir ihm nachfolgen, doch eine Verlässlichkeit. Wie haben wir das eben auswendig gelernt? Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ah, er liest mit, ja, auch nicht schlecht. Steht immer noch im Gesangbuch. Man kann es also auch mitlesen. Wunderbar. Wie ihr das macht, ist egal. Hauptsache, ihr macht mit. Genau, dieses Denn ändert alles. Dieses Denn führt uns den Gott vor Augen, den wir, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, auch wenn die Stürme im Leben da sind, auch wenn uns Menschen enttäuschen, vielleicht deine Kirche, dein Gemeinderat dich enttäuscht hat, wenn dein Pastor dich enttäuscht hat, das passiert, weil wir Menschen sind. Wenn der liebste Mensch, den du geheiratet hast, mal so drauf ist, dass du ihn auf den Mond schießen könntest. Auch das passiert ja. Gut, dass wir ihn immer wieder zurückholen dürfen, ja. Da ist dieser Gott, dieser Vater im Himmel, dieser Gott, der uns hier vor Augen geführt wird, so ganz anders und ein gutes Fundament. Unsere Gottesbilder, die auch die wir beim Beten vor Augen haben. Ich denke oft, es wird so wenig gebetet, weil die Menschen immer denken, sie müssen Gott etwas abverlangen, was er ihnen nicht geben will. Dabei sagt doch die Bibel sehr deutlich, dass Gott uns versteht und weiß, was wir brauchen, noch ehe wir ihn bitten. Und das ist manchmal so, dass auch so viele Gebetslosigkeit da ist, weil wir Gott nicht mehr verstehen als ein Vater, der gerne gibt, der uns gnädig ist, der uns beschenken möchte. Die Gebetslosigkeit unter den Christen ist, denke ich mal, auch ein Ausdruck des Gottesbildes, das sie haben oder eben vor Augen haben. Und das ist nicht das, was uns im Psalm 100 vor Augen gemalt wird. Ja, Gott ist freundlich und gut. Er ist nie endenwollend gnädig. Er ist immer wahrhaftig und treu. Er ist treu und bleibt sich treu. Ich habe vor ein paar Jahren schon einmal über diesen Psalm gepredigt in der Paulusgemeinde. Und zwei Tage vorher ist mein Vater gestorben, nach 6 Wochen schwerer Krankheit, Schlaganfall. Und am Freitag war die Beerdigung, am Sonntag der Predigtdienst. Und man hat mir angeboten, ach, Ingo, du musst nicht predigen. Und ich habe gesagt, wieso? Natürlich predige ich. Und ich predige auch über diesen Psalm. Weil Gott ändert sich ja nicht. Gerade in dieser Trauer, in dem Abschiednehmen von meinem Vater, in dem, was dann auch menschlicher Trost nicht leisten kann, ist doch dieser Gott, der treu und gütig und wahrhaftig und liebevoll ist, genau das, was wir brauchen. Ich werde doch meine Predigt nicht ändern, weil sich Gott nicht ändert, auch wenn wir durch Leidenszeiten gehen. Erst dann und manchmal gerade dann ist es doch eine Offenbarung, die wir brauchen. Gott ist allezeit wert, dass wir ihn loben und preisen. Und darum kommen wir jetzt zu den Versen, die ich übersprungen habe bis jetzt. Wir haben, und das war mein Leitgedanke heute, wir haben gute Gründe, um von Gott begeistert zu sein, um ihn zu loben und ihm zu dienen. Wenn schon, denn schon. Und wenn schon, dann aber richtig, mit Begeisterung. Ich wünsche uns das. In dem Wort Begeisterung steckt ja auch das Wort Geist. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist, auch die drei kannst du nicht trennen. Und was will der Geist in uns offenbaren? Wie wird er genannt? Der Heilige Geist oder der Geist der Wahrheit. Also er führt uns in alle Wahrheit. Das ist seine Aufgabe. Lest mal Johannes 14, da könnt ihr viel über den Heiligen Geist lernen. Und wenn der Heilige Geist uns Gottes Wahrheit offenbart, dann passiert da auch Begeisterung. Dann kommen wir auch in Stimmung, egal in welcher Lebenssituation oder in welchem Umfeld wir sind. Das ist eine tiefe innere Begeisterung. Und dann wächst Leidenschaft und Beteiligung. Dann können wir nicht unbeteiligt und freudlos unsere Religion frönen. Nein, dann sind wir in einer Beziehung und in einem Leben, das zu leben sich lohnt. Und werden mitsingen und mit einstimmen und mit jubeln und jauchzen, was auch immer das ist. Das sind Geräusche, die würden uns in unseren Hörgeräten wehtun. Aber wenn wir mal so richtig vor Freude jauchzen und uns freuen können und wenn wir die Ohren nicht hätten, ums ganze Gesicht strahlen würden, dann ist das genau das, was dieser Vers ausdrücken möchte. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Das hat was mit Gefühlen, mit innerer Beteiligung, mit Überzeugung zu tun. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann setzt er Freude und Freiheit und Lachen auch frei. Und darum sollten Christen immer auch im unterwegs sein, als die erkannt werden, die Grund zur Freude haben. In dir ist Freude, singen wir ja auch in so einem alten Choral, in allem Leide. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also, dann, das darf ruhig mal auf unserem Gesicht erscheinen. Das darf ruhig mal vielleicht in einem unqualifizierten Ja. Nicht? Amen heißt ja nichts anderes als Ja, so ist es. Tor. So ist das. Begeisterung, Leidenschaft, Jauchzen. Ja, Amen. Gott ist gut, wir haben es gut. Jesus lebt und ich mit ihm. Wir haben Grund zur Freude. In einem Jugendlied, das man heute schon nicht mehr singen kann, hieß es früher mal: Seid fröhlich, ihr Christen, hört auf, immerfort zu klagen. Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn dann? Da ist was dran, oder? Also jauchzen, jubeln, Freude. Dann das Zweite: Dient dem Herrn mit Freuden. Nun, welche Assoziation hast du mit dem Wort dienen? Da hast du vielleicht den Diener vor Augen, oder? Den Diener, den man macht. Und so weit weg ist das ja auch gar nicht. Richtig verstanden sind wir alle, die wir Jesus nachfolgen, die wir an Gott glauben, seine Diener. Sind wir alle berufen, nicht nur uns dienen zu lassen, so hat es Jesus uns ja vorgemacht, sondern den Mitmenschen und der Welt zu dienen. Mut zum Dienen, das ist dieses Wort Demut, nicht? Das Wort Demut, da steckt das Mut zum Dienen drin. Und das ist genau der Gedanke. Dient dem Herrn mit Freuden, das bedeutet, folgt ihm nach und tut, was er sagt und wozu er euch herausfordert. Und dann gibt er uns Gaben und Fähigkeiten, natürlicher Art, aber auch geistlicher Art, mit denen wir dann dienen können. Ich habe eine ältere Dame bei mir in der Gemeinde, die ich sehr liebe und schätze, Maria, ist schon 86 Jahre alt und seit ungefähr 15 Jahren ist sie gläubige Christin. Sie war eine Säuferin, sie war eine Ehebrecherin, die hatten eine Lebensbeichte einmal hingelegt, als ich gepredigt habe und ich sie kennenlernte und sie sagte, wenn das, was Sie da gerade gepredigt haben, stimmt, dann möchte ich heute Christ werden. Dann ist sie Christ geworden und seitdem ist sie eine feurige, eine leidenschaftliche Nachfolgerin von Jesus und nutzt jede Minute, die sie noch hat, um anderen Menschen zu dienen. Die hat also keinen Ruhestand eingenommen, nachdem sie 65 war, sondern ist mit 70 zum Glauben gekommen und seitdem ist sie unermüdlich unterwegs und macht anderen Menschen eine Freude. Hat jetzt auch den Computer entdeckt, so mit 80 fing sie an, Computer zu lernen und kreiert jetzt eigene Kärtchen, die sie ausdruckt und dann verschickt. Durch die Pandemie hat sie dann auch gelernt, wie man den Gottesdienst online verfolgen kann, hat also auf dem Computer die Predigt gehört, mitgeschrieben, um sie dann einer fast 100-jährigen Schwester, die diese technischen Raffinessen nicht mehr lernen kann oder wollte, um ihr dann am Telefon die Predigt wieder zu erzählen und mit ihr zu beten und sie zu segnen. Die hat also den Gottesdienst dreimal erlebt. Einmal zuhören, einmal aufschreiben und dann hat sie die Predigt am Nachmittag der alten Schwester, die fast 100 Jahre alt ist, am Telefon übermittelt. Das ist für mich so eine, wo ich sage, die dient dem Herrn mit Freuden. Und die weiß, warum sie das macht, weil sie Jesus lieb hat. Nicht, weil irgendjemand sagt, du musst jetzt mitarbeiten, sondern sie tut das aus Liebe und Leidenschaft zu Jesus. Das hat mich sehr beeindruckt. Und von denen gibt es viele, auch in dieser Gemeinde gibt es sicherlich viele, die ihr benennen könntet, die ihrem Herrn in aller Treue dienen und die dieser Gemeinde dienen und sich mit einbringen. Sonst gäbe es euch ja auch gar nicht mehr. Die Finanzen mit einbringen, die Zeit investieren und die im Gebet, vielleicht ist das Einzige, was du noch aktiv mitmachen kannst, aber das sollten wir niemals unterschätzen, wie viel auch das Gebet vermag, wenn es ernstlich ist. Also dient dem Herrn mit Freuden. Wir könnten ja sagen, immer diese Imperative, diese Befehlsform, die mag ich gar nicht. Aber ich habe ja gesagt, warum das da so steht. Die Begründung liegt in unserer Beziehung und in unserem Verstehen, wer Gott ist. Gott zu dienen heißt, ich darf ihm mit meiner Treue und meiner Arbeit Gutes tun. Und das sind dann manchmal auch die kleinen Aufgaben, die keiner sieht, die aber wahrgenommen werden, wenn sie nicht getan werden, wenn dann die Technik nicht funktionieren werde, würden wir es alle merken. Wenn niemand hier sauber gemacht hätte, würden wir es schnell merken. Alle diese Dinge, die passieren im Dienst für Gott, alles, was ihr sagt, so sagt es ja Paulus im Kolosserbrief, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn wir das für ihn machen, sind wir auch nicht so frustriert, wenn in der Gemeinde mal jemand nicht Dankeschön sagt. Denn wir tun es ja für den Herrn und nicht für den Herrn Ahlers oder für den Herrn Bröckel oder für die Gemeindeleitung. Wir dienen ja ihm. Da ist dann auch so manches, was im Miteinander manchmal und im Nebeneinander dienen auch daneben geht, das kann man dann auch getrost mal zur Seite legen und vergeben und nicht so wichtig nehmen, weil wir machen das, was wir tun, ja für Gott. Alles, was ihr tut, habe ich gerade gesagt oder sagt Paulus. Oder in Kolosserbrief im Vers 23, Kapitel 3 heißt es, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Dient dem Herrn mit Freuden. Und wenn euch euer Dienst keine Freude mehr bereitet, dann lasst ihn. Denn auch einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die, die nur geben, weil man muss ja, da kann auch die Spende nicht viel bewegen. Aber gesegnet ist, wenn wir das mit einer inneren Beteiligung tun, dienen, geben, leben, bezeugen. Nicht aus Angst, nicht aus Leistungsdenken, nein, aus unserer Beziehung zu Gott. Und dann spricht drittens dieser Text ja auch von Erkenntnis. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Hier möchte ich nochmal einhalten, gebieten. Es gibt nur einen Gott, hat jemand mal sehr deutlich gesagt, und ich bin es nicht. Und du bist es auch nicht. Aber wir leben manchmal so. Diese Welt lebt so, als ob sie selber Gott sind und das Wichtigste im Universum sind sie selbst. Selbst in der Gemeinde hat das schon Einhalt gefunden. Da beten wir dann ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Es geht immer nur um uns. Wir sind der Mittelpunkt und alles muss oder soll sich um uns drehen, selbst der große Gott. Und wenn wir hier diesen Vers lesen, schnell überlesen vielleicht sogar, dann geht es hier um Gottes Erkenntnis. Wer ist Gott? Erkennet, dass der Herr Gott ist. Yahweh ist Gott. Es gibt nur einen Gott und er hat uns gemacht. Und dann werden wir erinnert, dass wir Geschöpfe sind und nicht der Schöpfer, dass wir Empfänger sind und nicht Kreatia. Das ist das, was Gott getan hat. Wir kommen in diese Einordnung, in diese Beziehungsebene, wo wir erkennen, wer Gott ist und dass ihm alle Ehre gebührt und dass er das Sagen hat und dass er uns herausfordern kann, ja, auch mit Imperativen. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Diese Gotteserkenntnis ist wichtig. Aus der wächst Freude. Das klingt vielleicht ein bisschen verkopft, aber es ist ein tiefes theologisches Ding. Und dieses Wort erkennen im Hebräischen, das taucht interessanterweise auch auf, schon auf den ersten Seiten der Bibel, wo Adam Eva erkennt als Frau. Also es beschreibt die tiefste, intimste Begegnung zwischen Mann und Frau. Und das wird ein Bild zu dem Erkennen von Gott. Also das hat etwas mit einer tiefgehenden Berührung zu tun. Das ist nicht nur ein mentaler Prozess, eine Gedankenarbeit, sondern das ist etwas ganz tief in uns Anregendes. Darum wahrscheinlich auch etwas, was uns zum Jauchzen und Jubeln treibt, wenn wir in der Nähe Gottes oder erkennen, wer er ist und wer wir sind. Und wenn wir uns einordnen, eben als die, die wir sind und für die er uns geschaffen hat. Da steckt noch so viel drin. Und dann ist das Zentrum der Herausforderung unser Loben und Danken. Darum geht's zum Schluss. Loben und Danken. Wenn schon, denn schon. Also warum auch Erntedank? Warum auch Gottesdienste, wo wir uns erinnern, dass unser Danken und unser Loben wichtig ist? Wie sagen meine alten Geschwister im Seniorenkreis immer, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Kanntet ihr das? Ja, ich war mir klar, dass ihr das kennt. Und da ist was dran. Manchmal sind es so die kleinen Sprüche, die uns das Wesentliche vermitteln. Und das ist eine Lebenshaltung. Warum? Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Treue Wahrheit für und für. Genau, da ist die Begründung. Und jetzt sind wir am Ende dieser Predigt und des Psalms. Also wenn schon, denn schon, ich fordere euch heraus, euch noch vielleicht heute noch mal so richtig zu freuen. Und euren Nachbarn mal anzuschauen und zu sagen, was haben wir das gut? Und vielleicht können wir gemeinsam jetzt so mal ein richtig lautes Amen sagen, weil Amen heißt, so ist es. Amen. Amen dazu.